Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Mit dieser pointierten Aussage hat der langjährige Klimaaktivist Hatzio Müller vor einigen Wochen für Aufsehen und Widerspruch gesorgt. Er sagt, wie inzwischen manche Aktivisten, dass sich die Klimabewegung zunehmend radikalisieren wird, wenn wirksamer Klimaschutz verhindert wird. Tatsächlich sind immer mehr Teile der Klimabewegung enttäuscht von den Zielen und den Maßnahmen der neuen Bundesregierung, als auch von den eher unverbindlichen Beschlüssen der Klimakonferenz in Glasgow. Unterschiedliche Gruppen kündigen Aktionen des zivilen Ungehorsams sowie Sabotageakte für den Jahresbeginn an. Wohin also treibt die Klimabewegung? Ist tatsächlich mit einer Radikalisierung zu rechnen? Wo verläuft die Grenze zwischen zivilem Ungehorsam und friedlicher Sabotage? Und ist eine härtere Gangart für das Anliegen überhaupt hilfreich? Oder könnte die gesamte Klimabewegung so an Rückhalt und Glaubwürdigkeit verlieren? Darüber möchte ich mit Dieter Rucht sprechen. Rucht ist wohl der Experte, wenn es um politischen Protest, soziale Bewegungen und deren Erforschung geht. In den 80er Jahren war er selbst Teil der Umwelt- und Anti-Atomkraftbewegung und ist seitdem ja quasi Kartograf von Protesten und sozialen Bewegungen in Deutschland, seit Jahren mit einem eigenen Institut. Ich grüße Sie, Herr Rucht.
Guten Tag.
Herr Rucht, ich falle mit der Tür ins Haus. Ist mit einer Radikalisierung der Klimabewegung zu rechnen?
In der Tendenz ja. Wir müssen natürlich auch klären, was heißt Radikalisierung, wie weit geht das?
Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber werden Klimaproteste aus Ihrer Sicht radikal, vielleicht sogar militant, wenn sie ohne Wirkung bleiben?
Ich denke ja, aber es ist dann keine Radikalisierung der Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt, sondern von Teilen dieser Bewegung. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Unterschiedliche Gruppen, Teile auch von Fridays for Future, auch Extinction Rebellion sagen, die Massenproteste und diese symbolischen Aktionen hätten wenig bis gar nichts gebracht. Würden Sie dem zustimmen?
Jein. Das heißt, sie haben sehr wohl was gebracht, was das Agenda-Setting angeht, was das öffentliche Bewusstsein angeht, auch was veränderte Einstellungen in Kreisen der Wirtschaft sind. Das heißt, die Wirtschaft hat inzwischen zumindest in zu wesentlichen Teilen begriffen, das ist nicht ein Thema von jungen Leuten, das in 3 Jahren wiederum dann abklingt, sondern da haben wir ein Problem, das die Gesamtgesellschaft, auch die Wirtschaft betrifft. Da muss politisch was getan werden. Andererseits ist auch klar, wenn man die Vision vor Augen hat oder besser die Dystopie vor Augen hat, das Negativszenario, diese Welt steht vor dem Untergang und wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster, sagen wir von 15 oder 15 Jahren, dann ist auch zugleich absehbar, dass die bis jetzt angekündigten und beschlossenen Maßnahmen aller Wahrscheinlichkeit nicht hinreichen. Wenn man aber jetzt diesen Befund hat, wir haben eine ungeheuer dringliche Situation, es geht um die Existenz, wenn man es jetzt mal zuspitzt, der Menschheit. Und andererseits den Befund, das, was jetzt absehbar ist an Lösungsmaßnahmen, reicht nicht hin, dann ist natürlich das Fenster offen in Richtung Radikalisierung, in Richtung mehr Druck, mehr Drang.
Da können Sie also auch die Frustration einiger Klimaaktivisten durchaus verstehen, dass da relativ wenig passiert ist?
Ich kann die gut verstehen und ich teile sie auch persönlich.
Wie wirksam war denn aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt nur mal einen Teil der Bewegung rausnehmen, Fridays for Future, die in den vergangenen Jahren ja prominenteste, auch weitläufigste Bewegung oder Teil dieser Klimabewegung?
Fridays for Future hat es geschafft, dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Fridays for Future hat es auch geschafft, und zwar nicht nur mit den netten, freundlichen, fröhlichen Demonstrationen, sondern auch mit diesem sogenannten Schulstreik, der eigentlich kein Streik im strikten Sinne ist, dann erstmal die Gemüter zu erregen. Und das war ja am Anfang dieser Bewegung der Schulstreik. Das heißt, hier hat eine Regelverletzung, es gibt ja die allgemeine Schulpflicht, dazu geführt, dass das Thema sehr schnell in den Medien gelandet ist und dann nicht nur die politisch Interessierten im engeren Sinne befasst hat, sondern eben auch die Eltern, die mussten sich mit auseinandersetzen, wie verhalte ich mich dazu, die Lehrer, die Schulleiter, die Kultusminister mussten sich dazu verhalten. Das heißt, es war ein ungeheurer Beschleuniger dieser Thematik und dieser Debatte. In der Folge wurden dann eher die Schulstreiks dann ad acta gelegt. Die gab es dann nur noch ganz vereinzelt. Der Name wurde noch aufrechterhalten. Also wir machen einen Klimastreik, was eigentlich fast nie ein Streik war. Aber damit war das Thema gesetzt, die Wissenschaftler, andere sind eingestiegen und dann ging es eine Zeit lang so weiter mit wachsenden Zahlen von Demonstrationen. Aber es gab auch schon dann später im Herbst 2019 ein Abflachen der Kurve. Das heißt, schon bevor Corona einsetzte, hat eigentlich schon die Mobilisierungskraft dieser Bewegung, wenn man sie jetzt erstmal nur an Zahlen von Demonstrierenden misst, nachgelassen.
Herr Ruch, Sie haben sich in einem Text mit der Argumentation des Klimaaktivisten Tazi Müllers auseinandergesetzt. Er sagt, die bisherigen Aktionen seien nicht mehr nachrichtenrelevant, deshalb sei eine Radikalisierung unvermeidbar. Ist am ersten Teil seiner Aussage was dran?
Ja, das ist was dran. Ich glaube, wenn man tatsächlich diesen Drang hat, dass jetzt die Welt gerettet werden muss, dann kann man sich nicht mit dem zufrieden geben, was an Reaktionen hervorgerufen wurde. Man kann sich auch mit dem nicht zufrieden geben, was bislang an Aktionen, an Energie sichtbar wurde. Und das waren ja im Wesentlichen dann doch die Straßenproteste, die aber mit ihrer ständigen Wiederholung dann niemand mehr wirklich aufregen.
Müller ist ja nur ein Wortführer dieser etwas radikaleren Klimabewegung. Der Schwede Andreas Malm sorgt zurzeit mit einem Buch für Furore, How to Blow Up a Pipeline, Learning to Fight in a World of Fire. Welchen Rückhalt haben diese Wortführer in der Klimabewegung insgesamt?
Ich glaube, der Einfluss dieser Leute in der Klimabewegung ist gar nicht sehr groß. Es ist zunächst mal ein Einfluss, der die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere auch das mediale Interesse betrifft. Das heißt, die Medien sind ja dann auf diese Stichworte erwartbar. Das ist so, wie wenn man Hund ein Fleischstück hinhält, angesprungen. Das ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt darüber reden. Also wenn es jetzt nicht diese Zuspitzung und diese verbalen Schlagworte und auch diese Prognosen gäbe, das wird alles jetzt sich zuspitzen und radikalisieren, dann würden wir jetzt darüber gar nicht sprechen.
Dann lassen Sie uns doch mal genau über Begrifflichkeiten reden, die da immer wieder fallen. Friedliche Sabotage ist so ein Begriff, mit dem jetzt auch viele Klimaaktivisten hantieren, auch Teile von Fridays for Future. Damit sind so Sachen gemeint wie zerdepperte Autoshowrooms, Sabotage in Gaskraftwerken, Pipelines, wie gesagt. Ist das noch friedlich?
Ja, jetzt müssen wir über Gewalt und über die Grenze zwischen friedlich und gewaltförmig reden. Und da gibt es keine wissenschaftliche Definition. Es gibt auch keine strikte juristische Definition. Es auch die Juristen kämpfen damit. Zum Beispiel, als es Sitzblockaden gab, dann war das ursprünglich als Form der Gewalt definiert. Das wurde später vom Bundesverfassungsgericht dann aufgeweicht. Also nochmal, der Gewaltbegriff oder der Begriff friedlich wird jetzt in Debatte gesetzt, aber es gibt keinen objektiven Maßstab, der verbindlich wäre. Und man könnte dann sagen, hier ist es noch Sachbeschädigung und dort ist es schon Gewalt. Man könnte zum Beispiel sagen, jede Form von Beschädigung, die einen materiellen Verlust bedeutet, die ist Gewalt. Demnach wäre aber auch jedes Graffiti, ein kleines Graffiti an der Hauswand, Gewalt, denn da müsste ja oder sollte übermalt werden, das kostet was, also hat man jemandem Schaden zugefügt und das wäre schon Gewalt. Also das würde ich persönlich nicht so eng ziehen, die Grenze. Aber es ist eindeutig klar, dass die Verletzung und natürlich die Tötung von Personen unter den Gewaltbegriff fällt. Ich glaube auch, es entspricht dem konventionellen Verständnis, wenn man einen Sprengsatz zündet, oder wenn man schweres und teures Gerät, Infrastruktur kaputt macht, dann ist es Gewalt. Ich glaube, entspricht eigentlich der herkömmlichen Wahrnehmung. Es gibt aber auch nochmal die Ausdehnung dieses Begriffs in Form der sogenannten strukturellen Gewalt. Das ist ein schwedischer Sozialforscher, der dieses Wort geprägt hat. Und damit ist gemeint, dass politische, ökonomische, soziale Verhältnisse die Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Armut, Elend, Hunger etc. produzieren, dass diese Verhältnisse gewaltproduzierende Verhältnisse sind. Insoweit sind auch diese Verhältnisse, diese Strukturen ein Ausdruck, eine Manifestation von Gewalt.
Davon sprechen ja auch viele Klimaaktivisten, die sagen, die Folgen der Erderwärmung werden zu Hunger führen. Zum Teil passiert es auch jetzt schon. Und das würde halt Gegenmaßnahmen in einer Form von Notwehr rechtfertigen.
Ja, der Begriff Notwehr ist in dem Zusammenhang problematisch, denn er weckt eigentlich den Eindruck, da bleibt gar nichts anders und man muss mit den Mitteln, die man erstmal als Gewalt empfindet, mit gleicher Münze zurückzahlen. Das heißt, an uns oder an der Erde wird Gewalt geübt und wir können darauf nur noch mit dem Mittel der Gegengewalt reagieren. Jetzt kann man natürlich den Begriff Gewalt weglassen, kann sagen, der Gegenwehr reagieren. Aber die kritische Grenze ist eben doch die, wie weit kann ich gehen bei meiner Dissidenz, ohne dass ich unnötigen Schaden und vielleicht auch ungerechtfertigten Schaden bei anderen, das können konkrete Einzelpersonen sein, es können Firmen sein, das können auch politische Repräsentanten sein, also ohne dass ich denen einen unnötigen Schaden zufüge.
In den 60ern hat man ja von Gewalt gegen Dinge gesprochen.
Das ist eine Möglichkeit, den Gewaltbegriff so anzulegen und zu sagen, wenn ich jetzt eine Schaufensterscheibe einwerfe oder ein Bushäuschen zerdeppere, wie das ja in Berlin zum 1. Mai ja schon fast die Regel war, dann ist es Gewalt. Da kommen dann wiederum die Aktivisten. Ich selbst habe auch solche Aktivisten aus der autonomen Szene interviewt in einem Dokumentarfilm. Die sagen dann, was ist schon das Zerdeppern eines Bushäuschens angesichts der Gewalt, die der Menschheit, die dem globalen Süden, die vielen Leuten, die jetzt buchstäblich verhungern, zugefügt wird. Man relativiert sozusagen die Gewalt, die hierzulande von Aktivisten ausgeübt wird, angesichts der weitaus massiveren und flächendeckenden Gewalt, die in einigen Teilen der Erde sichtbar existieren, fraglos existieren.
Wo liegt für Sie der Unterschied zwischen friedlicher Sabotage und zivilem Ungehorsam?
Der zivile Ungehorsam, wenn man das ganz knapp fasst, das ist im Grunde die Regelverletzung, das kann auch sein die Verletzung eines Gesetzes, also sprich die Übertretung eines Gesetzes unter der Bedingung strikter Gewaltfreiheit. Das wäre sozusagen der Kern dieser Definition. Aber im herkömmlichen Verständnis von zivilem Ungehorsam müssen weitere Bedingungen, Voraussetzungen hinzutreten, um von einem wohlverstandenen zivilen Ungehorsam jetzt im klassischen Sinne sprechen zu können. Dazu gehört, dass man gewalteskalierend sich verhält, also nicht die Sache anheizt oder ja, die Spannung nochmal anheizt, sondern eher deeskalierend wirkt. Zum Beispiel, dass man sitzt, dass man sinkt und nicht eben sich in einen scharfen Wortwechsel, der dann noch auf womöglichen Tätlichkeiten mündet, begibt. Dazu gehört, dass man beispielsweise sich einem gewaltfreien Training unterzieht, vorher, genau um diese Frage der Gewaltfreiheit wirklich ernst zu nehmen und auch praktizieren zu können. Dazu gehört, dass man sich mit Gesicht und Namen zu seinen Taten bekennt. Und das ist ja ein Kriterium, das die Sabotage qua Definitionen nicht erfüllt. Die Sabotage ist heimlicher Akt. Und heißt im Grunde, ich gebe mich nicht zu erkennen, ich mache das nachts oder ich mache das mit verdeckter Identität. Und so gesehen passt eigentlich dieser Begriff und diese Aktionsform des Sabotage überhaupt nicht in das Konzept, in das klassische Konzept zivilen Ungehorsams.
Baggerbesetzung im Braunkohletagebau ist dann schon noch ziviler Ungehorsam.
Ja, der Begriff ist ja auch nicht so fest definiert. Und natürlich sind Leute, die jetzt eher in radikalere Aktionen hineingehen, die sind natürlich geneigt, dies immer noch mit diesem Begriff zivilen Ungehorsams zu belegen, weil das ist erstmal ein reputierter Begriff, der eine gewisse Anerkennung, auch einen historischen Ballast im positiven Sinne mit sich trägt. Man denkt da an die Heroen des zivilen Ungehorsams, Gandhi, Martin Luther King, das sind ja ehrenwerte, gefeierte Leute. Wenn man jetzt die eigene Aktion zu Recht oder zu Unrecht erstmal als zivilen Ungehorsam reklamiert, dann hat man erstmal rhetorisch einen Plus für sich verbucht. Und davon leben natürlich auch manche der Aktivisten, die dann allerdings im Konkreten, in der Ausführung, im Grunde schon diese Voraussetzungen zivilen Ungehorsams unterlaufen. Zum Beispiel manche Aktivisten, die jetzt Baumhäuser errichten oder ein Gelände besetzen, die schmieren sich dann angesichts bevorstehender Polizeieinsätze die Fingerkuppen mit Kleber zu Und das bedeutet dann, dass erstmal die Personalienfeststellung schwierig gemacht wird. Oder es gab fast einen kleinen Skandal, da zeigte sich Greta Thunberg für ein Pressefoto vor einer Gruppe von Journalisten. Und da stand dann links oder zwei Reihen weiter neben ihr eine Aktivistin, die hatte eine Gesichtsmaske oder eine Maske auf, wollte also ihr Gesicht verdecken. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern sie wollte einfach sich nicht zu erkennen geben. Und da haben dann manche schon reagiert, haben gesagt, das ist eigentlich nicht das, was wir unter zivilen Ungehorsam, das war jetzt keine Aktion, sondern es war sozusagen nur eine Begleiterscheinung einer möglichen oder stattgefundenen Aktion. Das ist etwas, was sich nicht mit zivilem Ungehorsam verträgt.
Momentan geht es ja auch eher um eine Verschärfung der Rhetorik. Tatio Müller, um ihn nochmal zu zitieren, der spricht in einem Spiegel-Interview aus dem November von der grünen RAF, also er warnt davor. Schadet er mit einer solchen Etikettierung einem Teil der Klimabewegung, den er dann auch in die Nähe von Ökoterroristen rückt?
Schwer zu sagen. Also zunächst mal nützt er sich selbst. Man bringt sich und seine Thesen ins Gespräch. Und das ist ja für jeden, der eine politische Botschaft hat, erstmal wichtig und wünschenswert. Ob der Bewegung geschadet wird oder nicht, das hängt eigentlich weniger davon ab, was man da jetzt als Prognose abgibt, sondern das hängt davon ab, was dann real passieren wird. Was er allemal damit leistet, ist eine Befeuerung der Debatte, sowohl jetzt medial, also es wird diskutiert, aber auch innerhalb der Bewegung. Aber das hat jetzt nicht losgetreten, sondern diese Debatte hat schon vor den Interventionen oder Aussagen von Tatio Müller begonnen. Das heißt, die Klimabewegung war schon seit Monaten, ich würde schon sagen, seit den Corona-Zeiten dabei zu diskutieren, können wir einfach so weitermachen, wie wir das bislang getan haben? Und da würde die Mehrheit wohl sagen, nein, das geht nicht. Aber wenn es nicht geht, welche Aktionen sind dann geboten? Welche müssen sein im Sinne der Problemlösung? Welche müssen aber auch sein im Sinne demokratischer Qualität? Das heißt, es nützt ja nichts, wenn man dann sich mit radikalen Aktionen in die Isolierung begibt. Und der Rest der Bevölkerung sagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt dann nicht nur, man billigt nicht ihre Ziele, sondern man verurteilt sie auch als politische Exponenten.
Sie waren ja selbst in den 80ern noch Teil der Umweltbewegung, die ja auch nicht so zimperlich war. Also kündigen da Menschen wie Müller oder auch Malm an, was in den 80ern in Brockdorf und Co. Normalität war?
Nein, es war nicht Normalität. Es gab gewaltsame Konfrontationen, auch im Rahmen der Anti-Atomkraft-Bewegung, etwa in Brockdorf, in Grohnde. Aber es waren gewaltförmige Aktionen, bei denen auch sowohl Demonstranten als auch Polizisten, Polizistinnen zu Schade kamen. Aber das war nicht ein erklärtes Konzept, also vor allem nicht der Bewegung, sondern das waren Konzepte eines radikalen Teils der Bewegung. Das waren zum Teil auch ungewollte Eskalationen, die gar nicht geplant und vorsätzlich begangen wurden, sondern die zum Teil auch durch ein sehr unkluges und überzogenes Verhalten der Polizei in Gang gesetzt wurden. Also wir haben sowohl den vorsätzlichen Angriff, die Attacke auf Infrastruktureinrichtungen, auf die Polizei, aber wir haben auch die nicht beabsichtigten Attacken und da kann die Ursache sowohl auf Seiten der Polizei als natürlich auch auf Seiten der Demonstrierenden liegen.
Ja, damals war die Polizei auch nicht zimperlich.
Die hat sehr kräftig zugegriffen, nicht nur in Brockdorf, auch in Wackersdorf und an anderen Orten. Aber nochmal, wenn man die Rückschau jetzt betreibt mit Blick auf die Anti-Atomkraft-Bewegung, dann war es überwiegend eine moderate und friedliche Bewegung. Ich will nicht verkennen, dass es zu diesen Gewalteskalationen kam. Es gab ja auch eine Serie von Anschlägen auf Infrastruktur, auf Strommasten, vor allen Dingen in den frühen 80er Jahren. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, war aber immer die Aktion einer kleinen, sehr schmalen Minderheit und nicht der Bewegung.
Dass man am Ende Erfolg hatte, würden Sie sagen, es lag an der Minderheit oder an der Mehrheit, die friedlich demonstriert hat?
Das lag an mehreren Faktoren und da wollte ich, wenn ich das gewichte, erstmal sagen, es ist der Lohn des langen Atems einer insgesamt friedlich agierenden, besonnen agierenden Bewegung, die an allen Fronten erstmal aktiv war. Und diese Fronten waren natürlich der herkömmliche Straßenprotest, das waren Bauplatzbesetzungen, das waren vor allen Dingen, was unterschätzt wird, war der juristische Widerstand, die Verfahren, die da angestrengt wurden und die dann ja auch dazu geführt haben, dass die Atomkraft sich erheblich verteuert hat durch Auflagen, durch gerichtliche Auflagen, etwa was den Reaktormantel angeht und sonstige Dinge. Das hat den Bau von Atomkraftwerken verzögert, erheblich verteuert. Und jetzt im Verbund dann noch mit den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima gab es dann, zumindest hierzulande, muss man sagen, dieser Energieform dann den Todesstoß.
Wenn Sie das so erzählen, muss ich auch an die Klimaklagen denken.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja hier ein bemerkenswertes Urteil auch gesprochen und das wird vielleicht auch in Zukunft noch die Berufungsgrundlage sein für weitere konkrete Verfahren, die zum Teil schon angekündigt sind.
Wie wichtig ist es letztlich, dass man als Bewegung, als Protestierender, als Demonstrant Mehrheiten für sich gewinnt?
Ja, wenn man Zeit hat, dann kann man sich das leisten. Und manche Entwicklungen verlaufen langsam, da baut sich langsam sozusagen eine Mehrheit erst auf. Aus der Minderheit wird dann über Zeit hinweg nach Jahrzehnten eine Mehrheit. Und dann ist alles gut und dann kann man einfach diese Mehrheit dann auch in politisches Kapital, in neue Parteien oder in politische Mehrheiten umsetzen. Und dann kann man das sozusagen als einen organisch verlaufenden Prozess der politischen Veränderung, des Lernens verbuchen. Aber viele politische Probleme sind eben dergestalt, dass man die Zeit nicht hat. Und das Klimathema ist eben ein exemplarisches Thema für diesen Sachverhalt.
Sie haben am Anfang schon über Fridays for Future gesprochen und wie diese Bewegung weitergehen könnte. Also wie lange wird diese Art des friedlichen Streikens oder Protestierens noch funktionieren, bevor den Demonstrierenden da die Luft ausgeht?
Ich befürchte nicht nur eine interne Differenzierung, sondern vielleicht sogar eine Fragmentierung oder vielleicht sogar ein Auseinanderfallen, Auseinanderbrechen dieser Bewegung in diverse Komponenten. Das muss nicht immer im strikten Streit zweier Lager geschehen, aber das kann sich als ein solcher Lagerstreit auch manifestieren. Zerfall in Komponenten bedeutet, es wird einerseits diejenigen geben, die sagen, ich habe da mein ganzes Herzblut für die Sache gegeben. Ich habe unglaublich viel Energie und Zeit investiert. Am Ende hat es das nicht gebracht. Ich ziehe mich raus. Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich mache gar nichts mehr. Es kann dann diejenigen, die geben, wir müssen einfach weitermachen, beharrlich, zäh. Wir müssen vielleicht langsam auch die Aktionen intensivieren, ohne über Gewalt überhaupt nachzudenken. Das liegt uns nach wie vor fern. Aber es gibt ja Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams, die in keiner Weise ausgeschöpft sind. Dann gibt es Leute, die sagen, das alles wird nichts nützen. Wir müssen diesen Schritt in die Radikalität, in die Sabotage machen. Und wenn wir das entschieden genug machen, dann können wir auch den Erfolg verbuchen. Das heißt, dann wird sich die Politik, dann wird auch die Wirtschaft sich ändern. Wir erzwingen diese Änderung.
Weil der Preis einfach zu hoch wird sonst.
Ja, das ist das Kalkül. Wir treiben den Preis so hoch, die Kosten so hoch durch Beschädigung der Infrastruktur, dass die gar nicht mehr anders können. Und da wäre ich eben sehr skeptisch. Diese Kosten werden erstmal von Versicherungen getragen und werden dann den Verbrauchern, den Endverbrauchern wieder draufgeschlagen. Also damit haben die Unternehmen bislang wenig Druck verspürt. Das heißt, momentan entstehen punktuell Kosten, aber die werden dann wiederum an anderer Stelle abgegolten und verbucht.
Kurz zum Schluss, Herr Rucht, was würden Sie den Fridays for Future Demonstrierenden raten? Also weiter nett bleiben, friedlich demonstrieren?
Ich würde sagen, ja, das Demonstrieren, da könnt ihr eure Präsenz zeigen, aber das ist nicht mehr das zentrale Mittel. Das zentrale Mittel, um den Druck zu erhöhen, das ist in der Tat ziviler Ungehorsam. Ich würde empfehlen, befasst euch mit zivilem Ungehorsam als Konzept, experimentiert mit zivilen Ungehorsam, aber geht dabei überlegt behutsam vor und achtet darauf, dass ihr nicht die Mehrheiten verliert, sondern dass die dabei bleiben und hinter euch stehen. Vielleicht nicht in der Aktion, aber zumindest in der Billigung, in der Befürwortung dieser Aktion.
Dieter Rucht, Protestforscher aus Berlin und langjähriger Beobachter von sozialen und ökologischen Bewegungen in Deutschland und der Welt, hier in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Herr Rucht, danke für das Gespräch.
Bitte schön, gerne.
Mein Name ist Manfred Götzke. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag.